Woher kommen wir in Europa? Beim jungen Europäischen Parlament, einer Demokratiesimulation für Jugendliche, sollte René Repasi diese Frage beantworten. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht an der Uni Heidelberg. Von Kant über den Binnenmarkt schlug Repasi den Bogen zur gemeinsamen Migrationspolitik der EU.
Sie haben ja in Ihrem Vortrag am Anfang erklärt, woher wir in Europa kommen erst und was Sie dann auf die ganzen Kriege entgegnen. Und da haben Sie mit Immanuel Kant argumentiert. Also Sie haben es am Ende ja ein bisschen gesagt in Ihrem Fazit, warum Sie das so gemacht haben, aber warum war es eine wirtschaftliche Argumentation, die Sie da ausgewählt haben?
Also ich habe die wirtschaftliche Argumentation ausgewählt, weil wir als Europäische Union über 40 Jahre hinweg eine Wirtschaftsunion waren, bevor wir die Migrationspolitik entdeckt haben. Und die Notwendigkeit, Migrationspolitik zu machen, kam daher, weil wir diesen Binnenmarkt haben wollten ohne Binnengrenzkontrollen. Wenn die Mitgliedstaaten akzeptieren sollen, dass die Binnengrenzkontrollen wegfallen, dann müssen sie da einen Ausgleich für bekommen. Und der Ausgleich sollte damit laufen, dass die Außengrenzen verstärkt kontrolliert werden sollen, dass man gemeinsam festlegt, wer in den Binnenmarkt hinein darf von außen, dass man gemeinsam festlegt, wer ist Flüchtling, wer darf einwandern und wie gehen wir damit um, wenn Leute, wenn Menschen den Binnenmarkt betreten haben, die hier eigentlich nicht sein dürften, also irreguläre Migrantinnen und Migranten. Und das verlangte dann eine gemeinsame Migrationspolitik. Um also zu verstehen, warum wir in der EU Migrationspolitik machen, muss man sehen, dass das die Folge davon war, dass wir im Binnenmarkt die Binnengrenzkontrollen abgeschafft haben.
Sie haben gerade schon die Außengrenze des Binnenmarkts angesprochen. Warum braucht es denn überhaupt sowas wie Grenzen und damit Grenzkontrollen?
Das ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Also der Idealist in mir sagt, eigentlich braucht man keine Grenzen. Muss man aber auch dazu wissen, dass ich selber anhand meines Nachnamens, wird man das sehen, nicht unbedingt reiner Deutscher bin, sondern selber Migrant erster Generation und mein Vater aus dem Osteuropa geflohen ist vor den dortigen kommunistischen Diktaturen. Und insoweit ich eine etwas persönliche Herangehensweise an die Thematik habe und Grenzen etwas sind, was Menschen davon abhält, sich retten zu können. Und deswegen habe ich ganz persönlich idealistisch ein großes Problem mit Grenzen. Nun ist die Welt so, wie sie ist. Die Welt ist nicht eine Kugel, sondern aufgeteilt in knapp 200 Staaten, die sich durch Grenzen abgrenzen und meinen, dass es diese Notwendigkeit gibt. Insoweit muss man das hinnehmen, dass das die Entscheidung einer Gesellschaft war, sich nach außen hin abzugrenzen. Aber die EU hat in den letzten 50 Jahren gezeigt, dass wir auch ganz gut in Frieden leben können, wenn wir im Inneren auf Grenzen verzichten. Insoweit ist die große Herausforderung, die große idealistische Herausforderung für die Zukunft, dass wir vielleicht dieses Beispiel der EU noch größer machen und noch mehr Grenzen überflüssig machen.
Sie haben als sozusagen Verdeutlichung für die Grenzen das Bild des Türstehers an einer Diskothek gewählt. Ich weiß jetzt nicht, was andere Menschen für Assoziationen mit dem Türsteher haben. War das bewusst gewählt, dass es ein Türsteher ist?
Jeder kennt die Situation, dass man in der Diskothek in der Linie stand und dann ist da ein Typ, der nach welchen Gründen auch immer jemanden reinlässt oder nicht reinlässt. Die wenigsten erkennen irgendein Muster, irgendeine Sinnhaftigkeit darin, wer jetzt rein und wer nicht rein darf. Ich selber bin an den Türstehern vorbeigekommen und bin selber schon von Türstehern abgelehnt worden. Sagen wir mal so, jeder, der in eine Diskothek wollte und vom Türsteher wegen irgendeinem blödsinnigen Argument abgelehnt worden ist, der weiß, wie man sich vielleicht auch fühlt, so als Flüchtling, wenn man in die EU hinein möchte und dann steht da so ein Grenzbeamter, der sagt, nö, du nicht, weil du kommst aus der Türkei oder irgend so etwas. So wenig überzeugend der Türsteher ist, wie deine Schuhe sehen nicht gut aus, so wenig ist es überzeugend, wenn ein Grenzbeamter sagt, du nicht, aus der Sicht des konkret Betroffenen, der jetzt an der Grenze steht.
Und aus der Sicht des Türstehers?
Naja, der macht erstmal nur seinen Job. Insoweit hängt es dann vom Diskothekenbesitzer ab, ob der ihm klare Anweisungen gibt, wie das laufen soll oder nicht laufen soll, oder über ihm freies Ermessen gibt. Und ein guter Grenzschutzbeamter wird natürlich in einer guten Demokratie eine klare Anweisung von der Regierung haben, wie er da vorgehen soll. Und Regierungen haben ihre Gründe, warum sie manche Menschen reinlassen wollen und manche nicht reinlassen wollen.
Über diese Gründe haben Sie auch ein bisschen gesprochen. Da haben Sie auch angesprochen den Flüchtlingsbegriff, dass die EU momentan den verwendet nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber Sie haben dann auch gesagt, es wäre möglich, diesen zu erweitern. Ja, inwiefern denn?
Der klassische Flüchtlingsbegriff sieht vor, dass man flieht vor Verfolgung, insbesondere aus Gründen der politischen Überzeugung, aus Gründen der Religion und dergleichen, dass man flieht vor Kriegen. Jetzt muss man sich aber mal anschauen, dass moderne Konflikte komplex geworden sind. Also wenn man sich mal den Sudan-Konflikt anschaut, dann erscheint das auf den ersten Konflikt wie ein Konflikt von Ethnien. Auf den zweiten Blick allerdings erkennt man, dass hier Völker in Bewegung geraten, weil der Klimawandel dazu führt, dass Staaten austrocknen, Desertifikation. Insoweit finden Umweltkatastrophen immer häufiger statt, die Menschen dazu zwingen, sich zu bewegen, weil ihre Lebensgrundlage entzogen wird. Das ist Umweltmigration, Umweltflucht. Diese Flucht ist nicht erfasst von der Genfer Flüchtlingskonvention. Deswegen kann man in solchen Fällen dann sagen, nein, Flucht, die aus Umweltgründen stattfindet, ist für uns keine akzeptable. Die lehnen wir ab. So jemand darf nicht in die EU hineinkommen. Und so wird im 21. Jahrhundert Flucht komplexer. Unsere Flüchtgründe, Genfer Flüchtlingskonvention, ist 1950er Jahre. Das war eine ganz andere Welt. Und insoweit sollte man schon darüber diskutieren, ob der Flüchtlingsbegriff noch zeitgemäß ist.
Wir simulieren ja heute hier beim jungen Europäischen Parlament das Europäische Parlament. Was kann denn das Europäische Parlament in der Migrationspolitik tun?
Das Europäische Parlament kann jetzt, insbesondere seit dem Lissabonner Vertrag, sehr viel tun. Weil jetzt sind sie in der sogenannten Mitentscheidung drin. Das heißt, das Europäische Parlament bekommt den Initiativvorschlag der Kommission und kann jetzt daran arbeiten. Kann einen Bericht schreiben mit Änderungsvorschlägen. Und wenn wir im regulären Gesetzgebungsverfahren sind, dann ist die Kommission aus dem Spiel raus. Der Initiativvorschlag, so wie ihn das Parlament geändert hat, geht zum Rat und dann wird verhandelt. Und das Europäische Parlament vertritt die Interessen Europas, vertritt die Interessen der europäischen Idee, sie vertreten keine nationalen Interessen. Das heißt, für das Europäische Parlament ist die Perspektive des Flüchtlings viel wichtiger als die Perspektive des Staates, der Angst vor Überfremdung hat, der Angst vor sozialen Kosten hat, der viele Ängste hat, die so mit nationalen Staaten verbunden sind. Und durch diese andere Perspektive kann das Europäische Parlament sehr viel dazu tun, dass der Mensch als Flüchtling im Mittelpunkt der Migrationspolitik steht, statt die Festung Europas, die die Ängste von Nationalstaaten bedient.
Wenn ich jetzt schon dem Experte gegenüber sitze, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Sie haben die Dublin-II-Regelung erwähnt, wo es um die Zuständigkeit der Staaten geht. Wie ist denn da die aktuelle Entwicklung?
Das ist eine sehr gute Frage. Und da wäre es auch wichtig, wenn Öffentlichkeit geschaffen wird und darüber diskutiert wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Dublin-II-Problem umzugehen. Also jenem Problem, dass die Staaten, die Grenzstaaten sind, alle Flüchtlinge aufnehmen müssen und Staaten im Zentrum wie Deutschland Flüchtlinge abschieben können in diese Randstaaten. Die eine Lösung ist, dass man einen Lastenausgleich macht, also das ist der technische Begriff, der jetzt schon ein Mensch als Last definiert, insoweit mag ich diesen Begriff nicht, aber einen Ausgleich gibt, dass Teile von Flüchtlingen aus diesen Staaten ins Zentrum gelassen werden dürfen, um damit die Flüchtlingswelle im gesamten EU-Gebiet aufzugreifen. Die zweite Alternative ist, dass man versucht, Flüchtlingswellen im Vorhinein zu verhindern und sogenannte vorausschauende Planungen macht. Für Letzteres hat sich der Rat in den Diskussionen entschieden. Der Rat will die Dublin-II-Verordnung, was die Zuständigkeit betrifft, nicht ändern. Sie sagen aber, wir brauchen einen Frühwarnmechanismus, der uns sagt, wenn Flüchtlingswellen kommt. Nun ist die Frage, was ist denn die politische Konsequenz eines solchen Frühwarnmechanismus? Die politische Konsequenz ist nur, dass man wohl hier dann Grenzen dicht macht, damit der konkret betroffene Staat entlastet ist, statt hier eine solidarische gemeinsame Lösung anzugehen, wie sie im Übrigen tatsächlich von der Kommission vorgeschlagen wurde und wie sie auch vom Europäischen Parlament präferiert wird. Insoweit gibt es hier einiges an Diskussionsbedarf, aber man steht sozusagen vor dieser Grundsatzentscheidung. Im Moment ist die Entscheidung noch offen.